Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der eigentlich aus Österreich, genauer gesagt aus Salzburg kommt, aber schon sehr lange in Deutschland lebt, der Film- und Fernsehregisseur Peter Keglewitsch. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen Ihnen auch.
Danke
für die Einladung.
Wir haben gerade diesen Beatles-Titel gehört, ja. Here Comes the Sun. Ein Stück, zu dem Sie aus einem ganz besonderen Grund ein spezielles Verhältnis haben?
Ja, weil ich ihn, glaube ich, gesungen habe. Nein, ich habe ihn natürlich nicht gesungen. Ich habe den George Harrison einmal in Bochum am Theater gespielt.
Aha.
Und das war ein Stück über die Beatles. Und der fünfte Beatles, der übrigens Herbert Grönemeyer war, ja, der
Ehrlich?
Hat seine Karriere da
okay.
in Bochum begonnen. Ne? Und der fünfte Beatles erzählt die Geschichte der Beatles. Aha. Und ich spielte da...
Also
George
das
Harrison.
Alles
ja.
schon sehr lange her. Zadek war damals der Regisseur?
Zadek? Nee, der Regisseur nicht, aber sein Theater. Jochen Prehn, der die Fernsehreihe der Ekel Alfred inszeniert hatte.
Ja. Ja.
Und der hatte, und da spielten auch Robert Azorn, falls Sie sich an den noch erinnern, das war ja,
ja
mal auch
ja,
hier
klar.
ein Kommissar.
Ne?
Ja, ja lange her.
Wann haben Sie die Schauspielerei dann an den Nagel gehängt?
Nach diesem Stück.
Warum?
Ja, weil ich war ja nicht, ich wurde auf der Treppe angesprochen und hat mich der Jochen Prehn gefragt, sag mal, willst du denn George Harrison spielen? Da sage ich, ja klar, mache ich.
Ja.
Weil ich damals so jung war und so vermessen, dass ich gedacht habe, ich kann alles. Und durch dieses Stück habe ich es begriffen, dass ich kein Schauspieler bin.
Und haben dann die Wahl für sich getroffen, ins Regiefach zu gehen, wobei Sie, glaube ich, auch schon vorher Drehbücher geschrieben
ja,
haben.
Ja, damals hatte ich schon Regie studiert am Mozarteum und ich hatte immer geschrieben. Bloß hatte sich, also von, ich habe so kleine Erzählungen geschrieben für die Salzburger Nachrichten, der Wochenendbeilage für den Hörfunk, Hörspiele geschrieben. Und der Dr. Werner Schneider, der später ja irgendwie als Boxkommentator so berühmt geworden ist bei RTL, der hat die immer inszeniert. Und ich habe mir gedacht, wie wäre das, wenn ich mir die Hörspiele selbst inszeniere und habe deswegen Regie studiert.
Okay.
War aber davor schon Buchhändler, habe Buchhändler gelernt und habe das auch beendet.
Wobei in Ihrem Leben beides geblieben ist, also Regie machen auf der einen Seite, das Schreiben auf der anderen Seite.
Richtig,
wenn wir aktuell aufs Regie machen angeht, da ist fürs ZDF ein Film abgedreht.
Genau, der ist letztes Jahr abgedreht, ist fertig und wir warten nur auf die Veröffentlichung, die hoffentlich jetzt in diesem Herbst stattfindet. Das ist im Tal der Mörder, klingt sehr martialisch, geht aber irgendwie sehr intensiv emotional zu. Und in diesem Herbst oder Anfang nächsten Jahres wird er ausgestrahlt, ist noch nicht eindeutig klar. Und es ist eine Koproduktion mit dem ORF gewesen und die strahlen dann immer nach dem oder? Ich weiß nicht, vielleicht strahlen die vor dem ZDF aus.
Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten.
Ja.
Dann gibt es als Buchprojekt jetzt den zweiten Roman, Wolfseck, geschrieben und veröffentlicht.
Ja, der kam letzten Montag raus.
Mhm.
Und ja, das ist...
Schwere Geburt?
Nein, überhaupt gar nicht. Ich schreibe wahnsinnig gerne. Es ist auch ein wunderbarer Augenblick, am Schreibtisch zu sitzen. Es ist manchmal schöner als zu drehen, weil du bist so unabhängig, so vollkommen frei. Und es hat... sehr viel Freude gemacht. Ich brauche immer für so ein Buch 2 Jahre.
Ja. Okay.
Und ja, ich habe auch diese Pause dazwischen gehabt, weil ich ja einen Film gedreht habe und das nimmt einfach 2 Monate Drehzeit, 2 Monate Nachbereitungszeit und muss dann der Roman irgendwie ein bisschen warten immer.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Peter Keglewitsch, der aus dem wunderschönen Salzburg kommt. Und Frage, regelmäßig da noch zu Besuch ist?
Regelmäßig ja, aber nicht oft. Ja, einmal im Jahr, weil es ein großer, nein, meine Familie, also die sitzen alle noch und leben alle noch in Salzburg. Mutter, Geschwister, die Tochter, der Enkel, ja,
okay.
die sind alle in Salzburg.
Aber Salzburg ist natürlich auch ein touristisch sehr in Anspruch genommener Ort.
Ja, das war so ein bisschen auch meine Tragödie, dass Salzburg... auch in der Jugend schon sehr langweilig war für einen Jugendlichen. Ne? Und nur von den Touristen zu leben, das als Futter zu haben und nicht irgendwie eine erstklassige Fußballmannschaft oder irgendwie mal ein Konzert, das war alles in Salzburg nicht vorhanden.
Aber Sie waren ja am Mozarteum da noch, mit anderen Worten, Sie haben es relativ lange ausgehalten.
Ja, und ich hatte aber auch früh eine Familie, wissen Sie, und ich hatte früh Frau und Kind und da war es auch naheliegend, irgendwie sich irgendwie hier darum zu kümmern und deswegen der gelernte Beruf und die Ausbildung am Mozarteum, also Das war mit ein Grund.
Also erst Buchhändler, dann die Regieausbildung am Mozarteum. Sie leben jetzt seit geraumer Zeit, seit vielen Jahren, irgendwo zwischen Berlin und Potsdam?
Zuerst in Berlin und dann hat es mit der Stadt was genug. Musste es nicht mehr sein, dass man jeden Abend, das, was ich in Salzburg vermisst habe, habe ich dann in Berlin nachgeholt. Aber das musste dann nicht mehr sein und jetzt wohne ich zwischen Berlin und Potsdam.
Berlin ist natürlich strategisch für Sie auch günstiger als ein Regisseur, der irgendwie auch in der Welt rumkommen muss, wenn es darum geht.
Ja.
Dinge zu realisieren.
Genau, aber es stellt sich oft heraus, dass die Hauptstadt irgendwie ganz eine Nebenstadt ist. Das ist München, was den Flughafen betrifft, viel interessanter. Ne? Viel mehr Flüge gehen direkt aus München als
ist
von Berlin.
So?
Ja, es ist leider so. Okay. Dieses berühmte Drehkreuz Berlin. Ja, Sie wissen, wir haben ein Problem mit einem Flughafen. Ja.
In Berlin gibt es einen Flughafen?
Nein, ich glaube, wir kommen immer da, irgendwo in Magdeburg.
Ja. Gibt es in Stuttgart einen Bahnhof? Wir wissen es nicht.
Ich bin irgendwie im Mietauto gekommen. Ja.
Ansonsten, Sie sind als Regisseur jemand, der ganz viele Preise und Auszeichnungen bekommen hat. Gibt es irgendeinen Preis, der für Sie eine besondere Wertigkeit und Wichtigkeit hat?
Ja, erstaunlicherweise war das der Goldene Löwe von RTL, also RTL Luxemburg, weil es die letzte Preisverleihung war.
Okay.
Es gibt diesen Preis nicht mehr. Ja?
Wofür haben Sie den gekriegt?
Für Roy Black.
Ja?
Ja. Und das, erstens ist das eine wunderschöne Figur, ja? Zweitens ist sie unglaublich schwer. Ja? Und sowas wie Deutscher Fernsehpreis oder sowas, das ist so, ja, es ist so eine Art Obelisk in Plastik. Ja? Mhm. Das ist nicht so hübsch anzugucken. Ja?
Also Roy Black war damals die Geschichte dieses Mannes, der eigentlich Rocksänger sein wollte und dann auf dieser blöden und nicht so schönen Schiene gelandet ist und sich dafür, kann man das so formulieren, auch selbst verachtet hat ein Stück weit?
Ja, weil er sich lange, lange Zeit belogen hat und irgendwann einmal ist dieses kurzfristige Belügen eine Lebenslüge geworden. Und wenn man das dann erkennt, dann ist dieser Begriff richtig, den Sie sagen.
Ja.
Da kommt Verachtung einfach dazu. Und sein Manager hat immer gesagt, weißt du, Rocksänger kannst du immer noch werden. Ne? Jetzt sing mal das. Das wollen die Leute hören. Und wenn du dann bekannt bist, dann steigst du um. Und so hat er den immer weiter gelockt. Und Roy Black war immer ein braver Bub, kann man so sagen.
Und aus der Ecke kam er nie
wieder
raus.
Und er kam nie wieder raus.
Ja. Ja. 9 Filme insgesamt haben Sie mit einem gewissen Christoph Waltz gemacht.
Richtig.
Das klingt danach, dass es nicht einfach nur eine berufliche Kooperation ist, sondern auch vielleicht persönliche Freundschaft
inzwischen? Ja, es wurde
inzwischen
tatsächlich mehr, aber es wurde tatsächlich auch vom ersten Film an wurde das mehr, weil wir uns auf einer Ebene des Arbeitens so gut verstanden haben, dass das dann auch einfach im Privaten sich fortgesetzt hat. Ja? Man wusste über die diversen Arten des Umgangs miteinander, der Höflichkeit miteinander. Und das sind alles so Bestandteile, die einfach auch zum Leben dazugehören. Und da haben wir uns sehr, sehr nahe gestanden.
Also über die eine Rolle, die er gespielt hat, haben wir ansatzweise gesprochen. Roy Black, dann hat er mal auch, Sie waren damals der Regisseur, Dieter Zloff gespielt. Das war der Oetker-Entführung.
Richtig, ja.
Und richtig groß rausgekommen ist Christoph Waltz dann natürlich durch Inglourious Basterds von Tarantino.
Richtig, ja.
Ein Spätberufener, den man in Deutschland lange, lange unterschätzt hat?
Ja, unterschätzt möglicherweise nicht einmal, aber es haben sich viele Leute schwer getan, ob Regisseure oder Redakteure, Produzenten. Ich glaube, dass Christoph war ihnen zu intelligent oder zu klug. Und Christoph hatte auch diesen leicht österreichischen, ironischen Tonfall, den viele nicht verstehen können, dass das nicht jetzt bösartige Attacke ist. Ja? Aber viele haben es so wahrscheinlich verstanden, sondern dass es einfach zu Christoph gehört oder zum Österreicher gehört, einfach auch Ironie. Ja?
Ja, Christoph Waltz ist ein herausragender Schauspieler. Können Sie uns erklären, was das Einzigartige an ihm ist?
Ich kann es Ihnen nicht erklären. Ne? Ich weiß nur, dass es immer überraschend ist, es plötzlich in der Kamera zu sehen und nicht zu wissen, woher es kommt.
Mhm.
Weil es gibt Schauspieler, die bereiten sich einfach Minuten vor dem Take noch vor und gehen in sich und machen Liegestütze, atmen, oder geh weg, ich muss mich konzentrieren. Und andere erzählen bis im letzten Augenblick einen Witz. Ja? Und Christoph geht ansatzlos in die Aufgabe und ich kann es Ihnen, ich weiß es nicht, woher es kommt. Es ist ansatzlos da.
Das bedeutet, dass man Szenen mit ihm auch nicht 5 oder 8 oder 12 Mal drehen muss, sondern dass es von Anfang an sitzt?
Genau.
Wahnsinn.
Und das aus einem Instinkt heraus, der Gott gegeben ist. Und ich weiß nicht, was er zu Hause tut, um sich vorzubereiten. Ja. Aber ich glaube auch, dass das nicht so ein großer Aufwand ist.
Ja. Und inzwischen ist er in Hollywood, er lebt, glaube ich, in Los Angeles.
Er lebt in Los Angeles.
Richtig großer Star.
Absolut. Ja.
Der
mit all diesen großen Stars befreundet ist. Ja.
Also DiCaprio beispielsweise?
Ja, hundertprozentig. Ja. Ja. Ich weiß es immer nur so im Vorbeigehen höre ich mal etwas. Ja.
Und ansonsten kriegt er natürlich auch Gagen, die in Deutschland, glaube ich, nicht bezahlt werden, oder?
So vermute ich, so denke ich, ist das. Ja. Ja,
das heißt, für Deutschland ist er verloren, für den deutschen
Markt? Ja, aber er ist nicht nur wegen, ich glaube nicht wegen des Geldes allein, aber ich glaube auch, ich kann es verstehen, Christoph wurde doch älter, bis ihm das große Glück mit Tarantino begegnet ist. Und man hat ihn viele Jahre hier einfach auch sehr ignorant oder gleichgültig behandelt. Und dann drängt es einen nicht unbedingt wieder dahin, wo man ihn so schlecht behandelt hat.
Ne? Auch Sie selbst haben wichtige und große Filme gemacht. Gibt es den einen wichtigsten Film in Ihrer Bilanz, wo Sie sagen würden, unterm Strich, der ist der wichtigste für mich?
Ja. Eigentlich nicht. Das ist irgendwie wie mit den Kindern. Welches ist das wichtigste Kind? Ja. Nein, es ist vielleicht am nahegehendsten, am naheliegendsten war tatsächlich Roy Black, weil es ja trotz alledem, auch wenn wir Roy Black als einen Schnulzensänger denunzieren und irgendwie in Erinnerung behalten haben, er war einer, der, was die Kunst betrifft, so voll mit einer Sehnsucht nach etwas Gutem zu machen oder nach dem, was er für Gute, was sich zu verwirklichen. Ne? Und es ist ihm im Leben nicht geglückt. Und er wurde dadurch so todunglücklich, bis zum Sterben todunglücklich. Und das ist natürlich immer ein Augenblick, den jeden Künstler begleitet, den es streift. Ist es jetzt das, was man wollte? Ist es die Ausrede, dass man sagt, man hat jetzt Geld verdient? Oder,
Sie sind ja ein Regisseur, der im Vorfeld auch sehr akribisch recherchiert, habe ich zumindest gehört.
Richtig, ja.
Wie haben Sie das im Fall Roy Black gemacht? Haben Sie da auch mit Angehörigen gesprochen, mit Freunden?
Mit Angehörigen nicht, das ist immer so ein bisschen
zwiespältig?
Das ist insofern zwiespältig, weil man sehr schnell dann, man muss für alles das eine eigene Version finden und schaffen. Ne? Und eine nicht von Angehörigen gelenkte oder geführte, oder das ist deren persönliches Empfinden, was denen damit passiert ist. Und es ist nicht die Beschreibung der Figur. Ne? Ich habe unendlich viel Dokumentarmaterial über ihn gesehen, kleinste Schnipsel von Auftritten, die auch manchmal so viel erzählt haben, ja, weil es neben der Bühne irgendwie noch was, eine Kleinigkeit gegeben hat. Ja. Und es ist zum Beispiel so, bei der Geschichte in der Oetker-Entführung hat mich der Richard Oetker mal angerufen, hat gesagt, Sebastian Koch ruft mich dauernd an, der will mich sehen. Was soll ich machen? Ich habe gesagt, Herr Oetker, tun Sie mir einen Gefallen, sagen Sie ihm nichts, treffen Sie ihn nicht, weil der Schauspieler will Sie wahrscheinlich nur kopieren.
Okay.
Er will, und er muss eine eigene Figur schaffen. Und das ist immer unsere Aufgabe, etwas Eigenes zu schaffen.
Und das war am Anfang bei Christoph Waltz auch so. Also die Schwierigkeit ist ja, wenn du eine historische Figur spielst wie Roy Black, dann jeder Zuschauer gleicht ja ab, die historische Figur Roy Black und das, was der Schauspieler draus macht, dass die Nähe da oder die Imitation dazu zu groß wird?
Richtig. Und wenn es eine Imitation wird, dann wird es seelenlos. Dann hat es keinen Charakter, dann lebt das nicht. Und das habe ich mit Christoph am ersten Drehtag festgestellt, weil wir haben alles getan. Wir haben ihm in der Maske irgendwie, haben ihm sogar künstliche Zähne machen lassen, also aufsteckbare Zähne, damit es dieses unendlich strahlende weiße Gebiss von Roy Black wird. Ja. Er hat alles an Bewegungen und dergleichen kopiert und einstudiert und die Frisur saß. Und dadurch wurde er immer steifer und steinerner. Er wurde eher zu einem steinernen Gast, wurde er. Und ich habe gesagt, Christoph, wir müssen das alles wegmachen, weil es macht keinen Sinn. Du lebst einfach nicht oder die Figur lebt nicht.
Okay.
Dann haben wir alles abgerissen und ab dem Augenblick wurde es Roy Black, obwohl er ihm gar nicht mehr dann so ähnlich sah. Aber es gab dann Leute, wie den alten Unterhaltungschef Gerlach vom ZDF, ja, der hat gesehen, wie wir kopiert haben, irgendwie so musste, also das, was wir am Tag gedreht haben, kopiert haben, sagt er, ja, ja, der Roy Black. Und der Produzent sagt, ja, das ist Christoph, ich weiß doch, wer Roy Black ist, sagte der alte Gerlach, ja, der hunderte Shows mit ihm gemacht hat.
Wir haben jetzt viel erfahren vom Filmregisseur Peter Keglewitsch, ein Mann, der künstlerisch gesehen zweigleisig fährt, insofern zum einen dreht er Filme fürs Kino, fürs Fernsehen, zum anderen schreibt er Bücher. Ist das eine der Broterwerb und das andere das Hobby oder kann man das so fein nicht voneinander unterscheiden?
Nein, nein, das gehört wie die Medaille mit den zwei Seiten, gehört das zusammen. Ne? Also das bin ich, weil ich habe immer geschrieben, dass mit dem Regisseur und mit dem Film, das kam dazwischen. Und blieb lange. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Schreiben.
Was das Schreiben angeht, das fing, glaube ich, auch damit an, dass Sie schon Hörspiele für den ORF damals gemacht haben.
Richtig, ja, für den ORF und Kurzgeschichten für die Salzburger Nachrichten oder für andere Blätter.
Drehbücher geschrieben haben?
Ja, und es hat sich dann so verändert. Also ich habe zuerst am Mozarteum, also als ich die Regieklasse da besucht habe, habe ich Theaterbearbeitungen gemacht. Aber dann hat mir einmal das Theater Züricher Schauspielhaus etwas zurückgeschickt und hat gesagt, das ist schon ganz gut, aber es ist eigentlich kein Theaterstück, sondern es ist eigentlich ein Drehbuch.
Okay.
Und so hat sich das Schreiben auch verändert und ich habe dann das Glück gehabt, beim ZDF meinen ersten Film zu drehen.
Jetzt haben Sie den zweiten Roman geschrieben und veröffentlicht. Wolfseck hat vermutlich beruflich gesehen auch mit dieser Filmtrilogie zu tun, die Sie zuvor gedreht haben.
Thematisch? Ja, es war so, ich komme ja aus Salzburg und das heißt, ich bin auch in diesem ländlichen und in diesem bergigen Raum ja aufgewachsen. Im Sommer in die Berge gehen, im Winter Skifahren. Und ich habe diese Trilogie, die ich da gedreht habe, das war im Steirischen ganz weit hinten irgendwo, da wo die Berge irgendwie sehr rau sind und da wo der Dachstein und das wilde Gesäuse ist. Das ist eine Animation gewesen, das ist richtig, weil da trifft man andere Menschen, einen anderen Menschenschlag und da habe ich mir meine Heldin irgendwie rausgesucht.
Ein 15, 16 Jahre altes Mädchen.
Ein 15, 16 Jahre altes Mädchen, das von eigentlich sein ganzes Leben lang schon immer Verantwortung tragen muss, weil die Mutter krank ist, der Vater ist meistens unterwegs, er ist ein Forstbeauftragter, das heißt, er ist tagelang in den Wäldern und sie muss deswegen die ganze Familie versorgen, schaukeln und dann sind plötzlich auch die Elternteile weg, verschwunden. Die Mutter ist tot, der Vater ist erschossen worden und das 15-, 16-jährige Mädchen will jetzt verhindern, dass die Geschwister und sie in ein staatliches Kinderheim wahrscheinlich kommen werden. Ja. Und unternimmt alles, um das zu verhindern.
Haben Sie sich die Geschichte komplett ausgedacht oder gibt es da auch reale Facetten?
Es ist oft so, dass viele Geschichten immer sich aus tausende anderen Geschichten irgendwie zusammensetzen. Das rein optische Bild hatte ich von einer 15-, 16-Jährigen, die da als Komparsin mitgewirkt hat. Ja. Ne? Aber nicht das Charakterliche und ihr Lebensinhalt war bestimmt ein anderer. Aber man hat, und Sie wissen, was in den letzten Jahren alles so auf den Tisch gekommen ist. Plötzlich war jeder Schwimmverein und jeder Turnverein und jede katholische und evangelische Schule, Internat, ja, ob in Deutschland Canisius oder Odenwald, es ist ununterbrochen, die Regensburger, man konnte die Zeitung nicht mehr aufschlagen, die Nachrichten nicht mehr hören, ohne dass es irgendwie absurdere Version eines Missbrauchs gegeben hat.
Also Missbrauch ist das eine Thema dieses neuen Romans von Ihnen. Gewalt, Hass, Wut, Verantwortung, Selbstbehauptung sind andere Themen. Sind Sie jemand, der sehr akribisch sich vorbereitet und recherchiert? Wie haben Sie es in diesem Fall, was das Buch angeht, gehandhabt?
Ja, das Thema hat sich allmählich genähert. Weil ich in diesen ländlichen Gegenden gedreht habe, habe ich mich gefragt, gibt es auch weibliche Wilderer?
Aha.
Und dann hat man mir erzählt, ja, auch das gibt es. Ja, ich habe dann irgendwie eine Geschichte gelesen, dass in Osttirol es irgendwie eine berühmte Wildererin gab, die mit 9 Kindern gelebt hat. Und so nähert sich dann immer eine Geschichte. Dann sage ich, was wäre, wenn jetzt ein Mädchen, 16 Jahre, warum wildert es? Ja. dann ergibt es eine Antwort, weil es die Geschwister ernähren muss. Ne? Mhm. Und warum? Weil die Familie nicht mehr, die andere Familie, Eltern, Mutter existiert nicht. Und so kommt man allmählich zu einer Geschichte, die dann so aussah, dass eben meine 16-Jährige sich um ihre zwei Geschwister kümmern muss, Angst hat, dass sie in ein Kinderheim kommen. Und jetzt beginnt es, dass sie gar nicht weiß, warum sie das verhindern will. Weil es in ihr eingekapselt ist und versteckt ist, dass sie Jahre zuvor auch in einem Kinderheim war, aber sie weiß gar nicht, was da passiert ist. Aha. Und erst allmählich kommt diese schreckliche Vergangenheit in ihr wieder hoch und das ist instinkthaft, weiß sie, dass man da nicht hin darf. Ja? Ja. Weil es kann einem Schreckliches oder wird einem Schreckliches passieren.
Wobei diese Fähigkeit von Kindern, wenn man besonders Schreckliches erlebt, abspalten zu können, ja überlebensnotwendig ist.
Es ist absolut. Ich habe das auch gelesen oder gehört, dass jetzt irgendwie wegen diesen, was da in Lüchte irgendwie passiert ist mit dem Campingplatz, dass man irgendwie die Kinder nicht mehr verhören will oder nicht mehr mit zum Psychologen schicken will, weil die sagen, es ist manchmal besser, es ruhen zu lassen und nicht da drinnen rumzubohren, denn das Kind soll Zeit haben, es einzubetonieren.
Klar.
Das kann später nochmal rausgeholt werden, nochmal, aber nicht jetzt. Ne?
Wenn Sie sich vornehmen, einen Roman zu schreiben, dann haben Sie ein Thema und haben eine Geschichte, die quasi vom Gerüst her schon komplett fertig ist.
Richtig, ja.
Oder sind Sie jemand, der schreibt und dann mal guckt, in welche Richtungen sich was entwickelt?
Nee, ja, das passiert dann auch noch. Aber grundsätzlich weiß ich es. In dem Fall habe ich mich dann irgendwie, ja, alles prasselte auf einen ein, was es an Missbrauch gegeben hat. Ich habe mich dann mit einer Kinderpsychologin, Psychiatrin irgendwie unterhalten. Die hat mir dann auch so etwas Grundsätzliches erklärt. Und dann bekam ich einen Kommissionsbericht in die Finger, die man in Österreich, es gab vor Wien ein Kinderheim und da gab es einen, oder gibt es einen Kommissionsbericht über das Wilhelminenberg heißt das, ein Kinderheim, das seit den 50er Jahren bis 2011 in Betrieb war. Und da ist an Absurdität ist es nicht und an Grausamkeit, an Ekelhaftigkeit ist es nicht zu überbieten, was da alles drinnen steht.
Inzwischen geschlossen?
Ja, inzwischen
geschlossen.
Ja, deswegen wurde das von der Stadtgemeinde Wien geschlossen. Ne? Und die hat diesen Untersuchungsbericht inklusive Weißen Kreisring in Auftrag gegeben. Und das sind so unglaubliche Geschichten. Und da habe ich einfach nur die Dimension des Schrecklichen begriffen. Das kommt bei mir jetzt nicht in diesem Maß vor. Ne? Aber dass das alles eben nicht nur Erfindung ist, sondern grauenhafte Wirklichkeit.
Der erste Roman, den Sie veröffentlicht haben vor 2 Jahren, glaube ich, hatte ein ganz anderes Thema, wird auch schon ersichtlich durch den Titel des Buchs. Ich war Hitlers Trauzeuge. Die Geschichte gegen Ende des Krieges gab es nochmal am Ende des tausendjährigen Reiches einen 1000 Kilometer langen Lauf von Berchtesgaden nach Berlin und ein jüdischer Läufer hat eine zentrale Rolle gespielt.
So war es, ja. Wobei der jüdische Läufer, der hatte überhaupt kein Interesse an diesem Lauf teilzunehmen, aber er war eigentlich auf dem Weg irgendwie nach Spanien und wollte sich da irgendwie durchschlagen. Aber man hat ihn aufgegriffen im Berchtesgaden und da fand dieser Lauf statt und früher liefen Zehntausende mit, aber jetzt haben wir den 1. April 45 und jetzt läuft keiner mehr mit, nur mehr 8 Leute oder 10. Ja. Ne? Und sie brauchen dringend Leute und anstatt den Juden zu erschießen, sagt Leni Riefenstahl, nein, der muss mitlaufen. Also so kommt er zwangsläufig in dieses Rennen hinein, das die Pointe hat in 1000 Kilometern fürs tausendjährige Reich, am 20. April in Berlin anzukommen und der Sieger soll dem Führer zum Geburtstag gratulieren.
Das kann, und schließlich dann auch der Trauzeuge wird von Hitler und von Eva Braun. Das Ganze klingt erstmal nach einer Mischung aus Groteske und Satire, ist aber für Sie, glaube ich, schon deutlich mehr.
Es ist wesentlich mehr. Erstens geht es mir darum, und da schließt sich auch der Kreis zu dem zweiten Buch Wolfseck, es geht immer bei mir ums Überleben. Es geht immer und es ist eigentlich vieles oder fast alles erlaubt, um zu überleben. Und Menschen sind dazu konditioniert, dass sie irgendwie vieles irgendwie durchmachen müssen, um zu überleben. Und deswegen wähle ich auch im ersten, also beim Hitlers Trauzeuge, er ist ein tumper Tor, der eigentlich alles anders machen will, aber das Schicksal schickt ihn immer auf eine Bahn, in der er gar nicht sein wollte. Ne? Um zu überleben, muss man einfach auch diese Fähigkeit haben, sich von dem Schicksal so treiben zu lassen. Und in Wolfseck ist es irgendwie eine aktivere Person, ne, das ja. Mädchen. Und bei Trauzeuge ist es eher eine vom Schicksal bestimmte Person.
Was das Überleben als Jude in der Nazizeit angeht, es gibt einen Schauspieler jüdischer Herkunft, mit dem Sie auch schon gearbeitet haben, Michael Degen, der ja auf sehr eindringliche Art auch schon geschildert hat, wie er als jüdischer Junge in Berlin vor den Nazis versteckt überlebt hat.
Richtig. Ich habe mit ihm in Israel gedreht, und zwar eine Geschichte, die eine israelische Autorin, Batya Gur heißt die Frau, gedreht hat. Und da erzählt in der Geschichte ein alter Anwalt die grauenhafte Geschichte, wie warum seine Frau nie Kinder bekommen konnte. Und das hat damit zu tun, weil seine Frau ein Versuchsopfer irgendwie von Mengele war. Und so kam er in den Zustand und seine Familie, als sie es geschafft hatten, nach Israel zu fliehen und dort unterzukommen, dass ein anderes Verbrechen stattgefunden hat, nämlich dass dann Überlebende des Holocausts äthiopische Kinder adoptiert haben und denen hat man äthiopischen Eltern weggenommen. Ne? Und so schließt sich immer wieder ein Kreis des Übels und der Kriminalität.
Ne? SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit dem Regisseur und Schriftsteller Peter Keglewitsch, gebürtiger Österreicher, lebt seit vielen Jahren in Deutschland, genauer gesagt zwischen Berlin und Potsdam, ist ansonsten auch ein aufmerksamer Beobachter dessen, was in Deutschland, vermutlich auch in Österreich passiert. Wenn wir mit Österreich anfangen, da wird jetzt demnächst gewählt. Wie wird es ausgehen?
Naja, es wird sich nicht viel ändern. Also es wird so bleiben, wie es ist. Ja, es wird sich, glaube ich, keinen Millimeter verändern.
Also Kurz bleibt Kanzler.
Ja, 100%.
Was ist dann mit der FPÖ?
Die bleibt auch drinnen und die werden wieder irgendwie einen Weg zusammenfinden.
Das heißt, es wird eine Neuauflage dieser Koalition geben, die unter so spektakulären Umständen geplatzt ist?
Ja, wahrscheinlich mit ein bisschen Veränderungen in der Besetzung und Man weiß bei den Österreichern nie genau, wie das so funktioniert.
Könnten Sie eigentlich wieder aus dem Stand in Österreich leben? Oder
ist schwer.
Warum?
Weil mir dieses, das, was den Österreicher auch auszeichnet, indirekt zu sein, ne, ein bisschen fehlt. Ja? Ich bin irgendwie direkter geworden, ne, in Berlin. Ich habe ja hauptsächlich in Berlin gelebt.
Ne? Ja.
Und es ist aber auch so, dass der Berliner mit dem Österreicher sehr gut kann, weil der Humor sich gegenseitig nicht wehtut.
Ist der so ähnlich, der Humor?
Nein, man tut sich nicht weh damit.
Okay.
Ja. Es ist so, wenn der Österreicher sich über einen Kölner lustig macht, dann ist der Kölner sehr sauer. Ja. Da versteht der Kölner, obwohl er die rote Pappnase hat, überhaupt keinen Humor. Ne? Ja. Und der Berliner, der ist schlagfertig wie der Österreicher. Ja, der gibt Konter. Aber so dieses Indirekte des Lebens oder so, das ist mir ein bisschen abgegangen. Geht mir jetzt ein bisschen ab.
Sie sind in einem Alter, wo die meisten Leute nicht mehr arbeiten, mit Ende 60. Ich vermute mal, so wie ich Sie jetzt hier auch im Studio erlebe, das ist für Sie überhaupt kein Thema und Sie machen einfach weiter.
Ja, es besteht überhaupt kein Grund irgendwie. Ich wüsste gar nicht, was die Markierung sein oder wodurch die Markierung passieren sollte. Und ich gehöre auch wieder zu diesen, die das überhaupt gar nicht begreifen, dass das Leben schon so viel an Jahren irgendwie an einem rumgezerrt hat. Also ich empfinde es nicht so, ich sehe mich auch nicht so und deswegen ist es selbstverständlich, jeden Tag sich mit etwas zu beschäftigen.
Gibt es ein kommendes Filmprojekt, über das man sprechen kann?
Ja, sprechen kann man nicht darüber, aber weil sich die Landschaft ein bisschen verändert, also es gibt jetzt nicht nur die Fernsehanstalten, sondern es gibt auch eben Amazon und Netflix und Sky und da beginnen jetzt irgendwie Gespräche für etwas Ausführlicheres, dass es vielleicht einen Sechsteiler oder einen Achtteiler geben wird.
Wobei die Möglichkeiten im klassischen Fernsehen sich, glaube ich, insofern reduziert haben, als die privaten Anbieter RTL, Sat.1, glaube ich, im Spielfilmbereich nicht mehr so viel machen, oder täuscht dieser Eindruck?
Nein, der täuscht überhaupt gar nicht. Also Sie sagen das noch vornehm, nicht mehr so viel machen. Die machen überhaupt nichts mehr. Also was man als Spielfilm ernst nehmen könnte oder sollte.
Ja. Die Produktionsbedingungen, die Sie zum Schluss gefragt, sind die bisschen schlechter geworden?
Sehr deutlich viel schlechter geworden.
Woran kann man das festmachen?
Geld. Es ist immer das Geld. Ja. Geld fällt hinten und vorne. Und das spüren wir dann am ehesten und am meisten durch die geringe Drehzeit.
Das heißt, man muss dann auch künstlerisch gesehen Kompromisse machen?
Das macht man eben nicht, sondern das kompensiert man durch Eigeneinsatz, durch Eigeninvestition, Eigenausbeutung und so etwas. Ja.
Tja, mit diesem nicht ganz so schönen Schluss.
Nein, es ist schon schön, noch viel zu drehen.
Okay. Danke, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Eins gehört.